Die Eintracht verkackt den Rückrundenstart und zwar grandios. Und damit herzlich willkommen zu Eintracht Lebenslang. Ich bin der Tobi, heute mit mir dabei der Martin.
Ich versuche, eine Podcast-Folge möglichst lange offen zu halten, um am Ende noch den Lucky Punch zu setzen.
Der Kevin.
Hi.
Und der Jussi ist auch da.
Hallo.
Ja, wir wollen noch mal ein bisschen zurückblicken auf das Geschehene oder auch nicht Geschehene vom letzten Sonntag bei dem grandiosen 1:4 gegen 1860 München. Vielleicht noch ein bisschen über diese Kontroverse der letzten Woche reden. Vollmann gegen Vollmer, Becker, Eintracht und die Presse, was da alles so drumherum lief. Aber wir wollen mal anfangen mit dem Spiel vom Sonntag. Vorweg noch, wir hatten das, Biancardi kam erst nach unserer Aufnahme, ne?
Ja.
Richtig, ne? Poirier war schon...
Poirier kam am gleichen Tag.
Der kam am gleichen Tag, 2 Stunden vorher oder so, und Biancardi einen Tag später.
Das noch vorbereitet hat für den Grillenschirpen und das nicht verwenden konnte, weil Poirier schon kam. Aber Biancardi dann erst später,
ja.
Ja, da kam so 2 Tage vor im Spiel, ne?
Ja, hat 2 Trainingseinheiten mit der Mannschaft gemacht.
Genau, ja.
Dann kommen wir doch auch gleich mal zur Aufstellung. Die war ja für einige doch schon etwas überraschend, dass Biancardi gleich nach 2 Tagen in der Startaufstellung stand. Ansonsten waren da eigentlich keine...
Und Becker war draußen.
Und Becker war draußen, ja, stimmt. Becker war draußen, da hat sich ja jeder schon seine Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt eine Folge der Kontroverse von letzter Woche war oder ob es da andere Gründe gab.
Da gab es ja auch eine Aussage heute zu in der Pressekonferenz. Dass ja Jari Otto und Becker nach dem anstrengenden Trainingslager oder sowas irgendwie in ein Leistungsloch gefallen sind.
Leistungsloch gefallen sind, ja.
Plumps.
Dann finde ich aber auch vom Prinzip her nicht, also wenn das stimmt, vom Prinzip her nicht verkehrt, wenn sie draußen sind, ne, weil Trainingsleistungsloch ja eine Rolle, oder muss ja eine Rolle bei sowas spielen. Also ich weiß ja nicht, kann auch sein, dass die persönlich das anders sehen oder so mit dem Leistungsloch oder, aber ja. Also ich meine, gut, dass wie die Innenverteidigung dann ohne Becker gespielt hat, hat jetzt der Ausstellung nicht recht gegeben. Aber wir wissen natürlich nicht, ob es jetzt mit Becker, also kann ja sein, dass Becker echt schlechter war und es auch mit ihm vielleicht noch schlechter gelaufen wäre, wobei wahrscheinlich nicht, aber ja, hinterher ist man immer schlauer, ne?
Wir alle wissen ja, es lag nicht an der Verteidigung, sondern dass wir zu wenig Offensivkräfte haben. Wir brauchen noch mehr.
Angriff stand eigentlich. Stand da nicht der Burmeister überhaupt im Kader? War da überhaupt im Kader?
Nee.
Aber weil ich auch sagen muss, wenn du 4 Innenverteidiger hast, reicht es auch meistens, wenn 3 im Kader stehen.
Klar, also, klar, aber wenn aber er war bis eigentlich war jetzt, ja, eigentlich vor der Winterpause war er eins der besten in der Innenverteidigung. Also meiner Meinung nach, aber.
Ja, aber gegen Magdeburg hat er ja auch schon nicht gespielt von Anfang an.
Stimmt, ja.
Nein. Aber jetzt nach der, da kann ich mir gut vorstellen, dass er am Samstag in die Startelf rutscht.
Ich denke, nachdem der doppelte Nkansa, der ja anscheinend von der Presse immer noch genauso aussieht wie Ziegele, wie so erfolgreich war, würde ich nicht überrascht sein, genauso wie Martin das eben gesagt hat, wenn der so Doppel B dann spielt.
Ja, Becker und Blumen da wieder, ja.
Also wäre auch, also viele Argumente haben die beiden nicht gesammelt, dass sie nochmal spielen. Also,
allerdings hat Antwerpen auf der Pressekonferenz gesagt, dass Nkansa nicht besonders schuldig war an dem, was er am ersten Tor.
Man sagen würde, dass er sich da auch vor seinen Spieler vor allem stellt und nicht unbedingt auf den Eintritt, was ja auch richtig ist, ne? Aber ja.
Aber bei der Pressekonferenz ging es eigentlich auch die meiste Zeit nur um das erste Gegentor.
Ja, da
und
war
dann, da war er nicht schuld.
Ganz ehrlich, da würde ich jetzt, also da mal klar, aber weiß nicht, das ist jetzt nicht. Das war doch das, wo das erste war, das war das quasi Eigentor.
Eigentor, das war das erste.
Erste, ja. Ja, das ist, also würde ich ihm, hat er Pech. Das ist mit diesem Eigentor gegen Duisburg am Anfang der Saison, da am 4. Spieltag, wo er auch einfach Pech hat. Also da würde ich ihm nicht den Vorwurf machen, ne? Das ist einfach blöd, wie es
ist. Er ist auch schwachsinnig, weil er nicht mal seinen Gegenspieler da geköpft hat. Und der Flanke darf auch überhaupt nicht kommen.
Genau.
Das ist ja so, als ob, bei anderen Gegentoren kannst du ihm sicherlich den Mittelschuld anrechnen, aber eigentlich geht das bei Innenverteidigern sowieso selten, dass sie alleine schuld sind.
Genau.
Also meistens sollten eigentlich immer 2 Innenverteidiger da sein, dass das andere auch noch helfen kann.
Ja, so. Eigentlich, wenn du das nochmal ganz genau anguckst, steht Kessel viel zu weit innen, schon Der Nebenziegler. Beim Anspiel war der komplett frei, der. Wir hatten da geflankt, ja, keine Ahnung.
Irgendein Münchner halt.
Dann ist er auch nicht draufgegangen und der Mann, wer hat das Tor gemacht? Oh Gott, ey, Bikroglu?
Ja,
genau, der hat geköpft.
Und das Lama hat.
Ja. Der wurde komplett allein gelassen von Nierich. Der geht da einfach nicht weiter mit rein. Kansa war bei seinem Gegenspieler, Ziegle stand auch bei seinem Spieler und Nierich bleibt am 16er stehen und lässt den einfach weiterlaufen. Und dann, ja gut, mit Schwung draufgeköpft, dass der dann abprallt, das ist halt Pech, aber da kann Steffen Kansa eigentlich gar nichts für. Und genau das gleiche Spiel beim 2-0 war auch Bernd Nierich, der ist da kurz vorm 16er, also wirklich mit der Erfahrung musste da das eigentlich besser jetzt, in den Zweikampf reinkommen, sich nicht so einfach abkochen lassen da kurz vorm 16er. Denn das, wer war das? Dressel, dass der mit seinem schwachen kann
natürlich auch einer
Schuss dann noch
gerne mal irgendwann rausrutschen, über, so, ja, irgendwann.
Und also beim ersten Gegentor ist auch die Frage, ob Bekiroglu dann nicht dann auch übernommen werden muss von dem also
den Verteidiger hat ja beide Mann.
Ja, stimmt, der muss dann. Aber vor allem schlimm ist halt wirklich auch das Kessel.
Die Flanke frei. Man kann ja passieren. In der dritten Liga kann sowas ja einfach passieren. Ne? Ja. Aber es ist halt die Anzahl an den Fehlern. Also, ja. Das ist beim zweiten Tor, der gar keiner verteidigt irgendwie. Den Ball genommen, gelaufen, geschossen und dann auch abgefälscht. Diesmal von Ziegele. Dann Kansa 2, wie irgendwie viele immer denken. Aber das war halt wirklich Ziegele.
Weil ich da und, halt auch nicht
ja.
Also er versucht ja noch, anscheinend.
Ja.
Frage ist halt, warum er da so frei angespielt werden kann. Aber er ist dann ja kurz nach dem ersten Kontakt vom Gegner da, ne? Ist halt schon.
Ist halt alles ein bisschen, wenig gewesen, wie da draufgegangen wurde.
Also, da muss ich gleich mal drauf zukommen. Der Antwerpen hat, unser Trainer hat ja, in der Pressekonferenz auch den Zweikampf Kampfverhalten angesprochen, ne? Und normalerweise ist das immer so ein Floskel, dass man sagt, ja, Zweikämpfe müssen wir besser absolvieren und so. Aber diesmal stimmt es wirklich. Ich glaube, wir hatten, warte mal, ich hatte die Zahl irgendwo, wir hatten Zweikampfwerte, wir haben nur 42% von den Zweikämpfen gewonnen und München hat 53% von den Zweikämpfen gewonnen. Also, ja, also die waren schon, kann man durchaus sagen, dass das schlecht war in diesem Spiel.
Kopfballduelle auch. Also das hat er gar nicht.
Kopfballduelle, ja, kann ich mal gucken, warte mal. Könnt ihr weiterreden, guck mal. Ja, ich guck mal, könnt ihr weiterreden.
Gerade bei Ecken, bei der einen Ecke, wo der Ball über den Knick zischt.
Ja, stimmt. Kopfballduelle 35% haben wir gewonnen und München 64% sogar. Also es ist noch schlimmer.
Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also
ja, nee, also da haben wir, ja. In der Tat, ja.
Wie Martin schon angesprochen hat am Anfang, die geniale Taktik, das 1-2 zu halten und dann irgendwie den Ausgleich zu schießen, nicht so gut funktioniert. Weil die haben dann das auch genauso gespielt, tatsächlich, finde ich, die auf Ergebnis halten.
Ja.
Und das aber auch nicht besonders gut, deswegen hat das ja halt noch nicht so gut geklappt.
Ja, du kannst ja einfach nicht in die keine also bitte.
Das ist keine Einstellung. Nee, du machst kurz vor der Pause, relativ kurz vor der Pause, das 1-2. Und danach liest du eigentlich auch okay. Und dann musst du sagen, wir holen uns jetzt die 3 Punkte hier.
Ja, auch.
Und ich glaube, ein bisschen selbstbewusst.
Grundsätzlich auch ein bisschen die eigenen Fähigkeiten vertrauen, dass man auch von sich aus die Chance hat, das Spiel noch auszugleichen oder zu drehen. Also, dass man das auch mit den eigenen Fähigkeiten selbst machen, wenn man das richtig macht, was da auch passiert. Und nicht einen Lucky Punch setzen, irgendwie, dass dann irgendwie einen offen halten und am Ende gucken, dass vielleicht irgendwas so in der Gunst läuft. Das ist furchtbar.
Ja. Fürsten hat kein einziges Kopfballduell gewonnen. 5 Kopfball-2-Kämpfe hat davon jedes verloren. Naja. Ja, auch, was sehe ich denn hier noch?
Wie sieht es bei Nierich aus?
Nierich 17%, 6, hat er 1 von 6 dann gewonnen.
Hat irgendjemand eine gute Kopfball gemacht?
Nee. Doch, Nakansa, naja, was heißt gut? Jeweils die Mehrheit, 57%.
Okay.
Ja.
Immer wenn wir jetzt schon mal den alten Gegner beim dritten Gegentor, verstehe ich wieder nicht, was ein Kanzler macht. Also da würde ich
Ja.
ihn mehr
Da ist
unterbewerten.
eine Riesenlücke zwischen Kansa
Ja, genau.
und Kieski und beide und das hatten wir schon mal,
Ja.
als da waren aber die anderen beiden
Ja.
Innenverteidiger dran, waren Burmeister und Becker da, das ist genau das eigentlich schon mal passiert.
Ja, aber da muss
Aber
auch auch sagen, Kieski ist halt noch ein Aufgerutscht
ja.
vorne, ne? Also der ist ja
Ja.
beim Pass noch am Mittelkreis, weil er halt vor, man muss aber Rückstand, dass er da weiter vorne steht, ist ja okay, aber da ist die Abwehr noch nicht dann so viel Platz, ist die, ja, die ganze Spielhälfte auf Höhe unserer Abwehr ist ja quasi dann nur Sascha Mölders und dann muss er den Ball einfach nur blind, der Ball wird dann noch drüber gespitzelt und das reicht. Und da darf
Ja,
Kandler auch
das,
nicht so
genau,
lange aufbauen.
das gleiche Tor hatten wir halt schon mal gegen Zwickau, glaube ich, wo halt
So
Becker und
ähnlich,
Burmeister
ja.
auf den Ball laufen und der köpft ihn halt einfach
Ja,
weiter und
genau
dann,
das
ja.
war. Gegen Zwickau fand ich noch ein bisschen schlimmer, ja, aber.
Also, wo wir alle sehr schlecht sind, ist unser Angriff. Unser Angriff ist eigentlich nur 25% von den Kopfballduelle gewonnen.
Na
Also,
gut, wir haben aber auch sehr,
wer
sehr,
hatte
sehr, sehr viele
25?
lange
Wer
Bälle
hatte
geschlagen auf ihn.
25? Poirier hatte 25, Wiebe hatte 25,
Wie war Philipp
Biancardi
Lambert
hatte
gewonnen?
25. Alle 25% nur gewonnen. Also heißt jedes dritte, nur ja, 3 von 4 wurde immer verloren von den Duellen. Ja.
Das, ja, so hat sich so angefühlt.
Jetzt mal zu den langen Pässen, das hatte ich ja vorher gefragt, weil ich hatte leider erst eingeschaltet, als das 1-2 fiel. Also ich warte noch am
Lang,
Werk.
ich dachte, weil die Steilpässe wissen. Naja, guck.
Moment, also, ja, ich habe eingeschaltet, da war gerade der Anschlusstreffer gefallen, also zur 30. Minute ungefähr. Und von da an hatte ich das Gefühl, dass eigentlich nur 1860 gespielt hat und unsere einzigen Angriffsaktionen waren, außer Abwehr, den Ball wieder lang nach vorne zu schlagen. Und das hat sich das durchs ganze Spiel von da gezogen. Ich weiß nicht, ob das in den ersten 30 Minuten irgendwie besser war. Da habe ich nur die Tore in der Zusammenfassung gesehen. Das
Ja,
sah
also
ja
eigentlich ist es nur
beim
gefährlich
eigenen Tor sah es
geworden.
ja besser aus.
Es ist eigentlich nur gefährlich geworden, wenn irgendwie Poirier den Ball am Fuß hatte. Und da
Ja, der hat sich
irgendwas draus
zumindest auch
gemacht
mal
hat.
durchgesetzt, oder wenn
Ja.
der mal raus ausgewichen ist oder so, hat
Ich
er
glaube, er
wenigstens
war
mal
an
auch
allen
mal
Chancen
durchgesetzt.
beteiligt.
Ja. Ja.
Also die erste Chance ist von Biancardi davor bereitet. Bei der
Ja.
zweiten Chance Biancardi weiß ich nicht genau, wo dran beteiligt war.
Also
Und das
Fürsten auf
Tor hat er
jeden
ja auch mit
Fall, ne?
eingeleitet. Ja.
Die war ja auch keine Zusammenfassung, ne, von Biancardi, die
Nee,
zweite. Müsste man
nee.
so die
Er hat so
Bankerfest
weit
machen.
daneben geschossen, dass es nicht mehr gefährlich war. Das
Ja.
war ja.
Und das Tor hat er auch mehr oder weniger mit vorbereitet.
Ja, das war's. Aber die Flanke war gut.
Ja, die Flanke war auch gut
Auf
von Wiebe.
jeden Fall. Wie wir auf dem Außenschirm.
Ja. Wie hat euch denn Biancardi gefallen? Also mir hat er technisch und so eigentlich ganz gut gefallen, aber der hat halt null Bindung
Ja,
zu den
keine
anderen
Spielpraxis.
Spielern irgendwie.
Also muss man wieder auch sagen, also kann man, denke ich, erstmal bei einem Spiel, so wie er da eigentlich kaum, also kaum was bewirkt. Und das außer halt die Chancen, die er nicht reingemacht hat. Und da würde ich auch sagen, kann man na, bei einem Spiel würde ich dann nicht zu viel reininterpretieren, wenn er nur zwei Trainingseinheiten hatte. Dass man sagen kann, vielleicht war es einfach zu früh, dass er da noch nicht so im Spiel drin ist, wenn er die Mitspieler kaum kennt. Aber generell ja, da. Klar, man hat gesehen mit dem Ballfuß, dass er die Technik hat. Ist
Ja.
ohne Frage, aber er hat halt so sich irgendwie oft nicht durchgesetzt oder wurde
Verspielt,
nicht
also ja,
eingesetzt. Ja,
ein bisschen
das Spiel, man hat aber
verspielt.
auch gemerkt, so, wenn mal ein Spieler auf Außen geschickt wurde, war es eher Bär als er. Oder halt irgendwie auch Kurier, wenn der ausgewichen. Also so wirklich, ja, spielt
Ja,
drin
man
hat
hat
er halt nicht
gemerkt, dass er noch nicht
gewirkt.
so drin ist. Noch
Lass.
nicht so. Aber muss auch sagen, er hat ja nur gespielt, weil er sich Schwenk verletzt hat. Und einen Fall gespart, natürlich, die Bewährungsprobe hat natürlich, stimmt natürlich nicht. Ne, es war ja alles erschlunken der Logen. Alle anderen Sachen haben gestimmt, nur das nicht. Und deswegen hat Fall gespart anscheinend, ja, hat irgendwie den vorzuvoll Fall gespart bekommen. Eigentlich sollte Schwenk spielen. Der fällt ja auch für das nächste Spiel aus.
Muss schon
Ja.
fallen,
Put
ja.
ja, und Putaro ist ja auch
Aber hat
irgendwie
dann
weg.
Werten das so gesagt, dass Schwenk wirklich spielen sollte? Also ich habe nur, er hat auch so einen
Doch, stand,
Ausfallfall in der
irgendwo stand
Mannschaft.
das. Nee, da stand
Also.
irgendwo in der Braunschweiger Zeitung oder so stand das drin, dass er für den
Ah,
verletzten
okay.
Schwenk hat sich dann beim Abschlusstraining verletzt oder sowas und sollte aber eigentlich
Okay.
spielen. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber irgendwie bei entweder Regionalsport oder Braunschweiger Zeitung oder sowas.
Okay. Ne, da können wir nachher mal ausgehen, ja.
Ja, also ich habe ja hab geguckt, so passtechnisch, weil so diese Steilpässe jetzt oder auch andere Pässe, also da habe ich jetzt keine besonderen Unterschiede jetzt, gegenüber jetzt von 1860 jetzt gesehen, dass wir da irgendwie jetzt in irgendeiner Phase irgendwas. Also es ist relativ ähnlich mit 60, also die Pässe insgesamt und dann überhaupt in den Minuten nach der 61. Minute oder nach der 75. Minute
Okay.
oder so. Also habe ich jetzt keine großen Unterschiede
Also
gesehen gegenüber
man kann
60.
sagen, okay, aber Eintracht ist jetzt auch nicht risikoreicher geworden oder so nach dem mehr
Nein,
Rückstand
nein,
hat,
nein.
ne?
Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass wir hatten im ganzen Spiel hatten wir 6 intelligente Pässe und ja, davon kam keiner nach der 75. Minute mehr. Also das kann man so sagen, dass da vielleicht, weiß nicht, die Spielidee dann vielleicht nicht mal vorhanden war. Aber
Ja.
sonst so ganz großer Unterschied sitzt so gegenüber 1860 oder überhaupt die. Also das ist eigentlich, wenn man die Zahlen ausblenden würde, welche Pässe von München kamen, welche von Braunschweig, da könnte man nicht sagen, wer eigentlich jetzt das Spiel gewonnen hätte oder so. Also das war es nicht. Also nur das Allgemeine kann man nur sagen, dass München hatte insgesamt mehr Pässe. Das kann man schon sagen. Also zum Beispiel insgesamt hatte München 417 Pässe und wir hatten nur knapp 300, also 293 Pässe. Und das ist eigentlich der größte Unterschied, was man jetzt so erkennen kann.
Okay. Also, dass wir
Ja.
mehr generell auch den Ball hatten. Aber man
Ja,
hat,
genau.
also
Ja.
ich hatte ja halt, wie gesagt, auch das Gefühl vor allem, dass Eintracht auch nicht mit dem Rückstand gegen Spiel und auch nach dem 1-3 nicht versucht hat, mehr nach vorne zu spielen. Dann dachte ich, das Steilpässe
Ja.
vielleicht oder so ein Ding, dann ist das ja auch schon mehr oder weniger bestätigt in der Hinsicht. Also, ja.
Ja, München hatten 60% Ballbesitz fast. Knapp
Okay,
60%.
ja.
Ja. 59. Also.
Was mir noch
Ja.
aufgefallen ist, beide Tore in der zweiten Halbzeit sind direkt nach Wechseln von uns gefallen.
Ja.
Das
Das,
hat
du meinst nicht,
Michael
kann das
Kölner
ein
in der
Zufall sein, aber.
Pressekonferenz ja auch gesagt, dass das ein guter Zeitpunkt mehr oder weniger war und damit die genau, also das sind jetzt bei dem Kubilanski-Wechsel und dem 3-1 gesagt, dass das, dass sie den Wechsel quasi direkt am Kontern konnten oder irgendwie so. Auf jeden Fall hat er das auch erwähnt, also ist dem Trainer von 60, Michael Kölner, auch aufgefallen. Ja.
Kann man jetzt natürlich Zufall sein, aber ja, ist schon auffällig ein bisschen so.
Ja.
Was natürlich schade
Okay.
ist beim 3-1 sind diese Kameraperspektiven. Ich würde schon gerne mal wissen,
Ja.
ob der im Abseits stand oder nicht. Das sah, wenn man es so anhält, sieht so aus, als ob Sascha Mölders ein Stück weiter vorne steht. Aber das kannst du halt leider bei den möglichen Kameraperspektiven nicht hundertprozentig irgendwie aufklären. Genau wie
Man kann
das
ja.
4-1, was manche Schiedsrichter auch gerne als Foul abpfeifen, was er da, wo er ins Siegel reingeht bei der Abwehraktion.
Ja, manche Schiedsrichter pfeifen auch, wenn der Torhüter außerhalb des Strafraums den Ball
Ja,
in die Hand
das ist
nimmt.
jetzt,
Also.
das soll jetzt keine Ausrede oder so sein. Eigentlich,
Nee,
also
wenn das eine
eigentlich,
Niederlage ist, ja total verdient
die
gewesen.
Niederlage
Also.
hätte auch noch höher ausfallen können oder müssen. Die 60er hatten noch einige Chancen.
Pfostentreffer.
Aber das sind so Sachen, die irgendwie dann noch an so einem Tag halt passieren, irgendwie der da mit reinfallen.
Also zwei Sachen würde ich statistischmäßig noch gerne erzählen. Das eine, also der Pressing hat ja auch Martin auf Twitter danach gefragt.
Ja.
Also pressingtechnisch hat Eintracht eigentlich eine ganz gute Arbeit gemacht zwischen der 16. und bis zur 75. Minute. Aber halt im ersten 15 Minuten war nicht Pressing viel Pressing. Ja, erkennbar und in den letzten 15 Minuten auch nicht. Also da haben sie auch schon stark
Das ist ja
abgebaut.
öfter so mal, ne? Ich hab dann, ich
Ja,
kann nur Messen erzählen, dass sie zu
sehr
oft frühe
wechselhaft.
Gegentore kriegen.
Ja,
Das
das
ist sogar
sowieso,
ganz
ja.
schlimm.
Und sie waren auch nicht Pressing, also das hat man damals, glaube ich, auch schon angesprochen mal, dass die Pressing-Werte bei Antwerpen war ja auch unter Münster so, dass sie zwar ganz gute Pressingwerte hatten, aber auch die andere Mannschaft hatte gute Pressingwerte. Mhm. Also das ist eigentlich so nicht so erkennbar, dass einfach pressingmäßig so unbedingt besser ist als der Gegner. Jetzt waren sie leicht besser als im Schnitt, aber halt, wie gesagt, die zwei Phasen machen das halt dann ein bisschen zunichte. Und dann, was ein Problem ist die Passlänge. Also wir hatten, wie Tobi schon angesprochen hat, wir hatten sehr, sehr viele lange Pässe und die Passlänge war länger als bei München und die Schussentfernung war länger als bei München. Also das sind so mal schon zwei Punkte, wo ich sagen würde, da müssen wir uns verbessern.
Das ist, glaube ich, das Resultat aus dem gegnerischen Pressing. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn der Gegner stark presst, dann haben wir keine Möglichkeit, irgendwie uns rauszuspielen. Dann wird wieder lang nach vorne gebolzt und der Ball ist
in den meisten Fällen wieder weg. In der Hinrunde, am Ende der Hinrunde da schon, also gerade so gegen Zwickau zum Beispiel, das eigentlich ganz gut gemacht, also gemacht haben. Da haben wir jetzt, fand ich, nicht gebeutet, zumindest oft auf den Versuch. Also man hat gemerkt, ich glaube, also ich finde, was man auch gemerkt hat, im Unterschied zwischen Friedmann und Antwerpen, dass da Antwerpen eher Wert drauf legt, dass man hinten den Ball auch rausspielt und nicht rausbeutet. Also zumindest in der Hinrunde, jetzt gegen 60 hat das nicht so gut. Aber und ja, aber gut, wieder mit dem Pressing. Weil da hatten auch einige, glaube ich, vor Ort gemeint, dass das bei Eintracht wieder nicht gut aussieht, aber ich war mir nicht so sicher, welches Spieler das ging, aber ja, dann war da ja aber anscheinend nicht das Problem, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Aber das ist noch das. Und ich habe es auch nochmal angehalten, ich glaube, das war nicht im Absatz von dem Tor.
Okay.
Also es sieht, also für mich, wenn man den, der Rasen ist ja abseitsfreundlich, sag ich mal, gematcht. Man hat der hellere und dunkle hier diese Streifenmuster und wenn man sich an diesem Streifenmuster orientiert, finde ich, sieht es eher sehr nach gleicher Höhe aus. Also vielleicht die kalibrierte Abseitslinie irgendwie, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass man da irgendwie, ja.
Das ist der Vorteil in der dritten Liga, keine VAR-Diskussion. Ja. Für alle Leute, die sich darüber aufregen, kommt zu uns, kommt in die dritte Liga. Da habt ihr den Spaß nicht.
Eintracht bleibt genau nur
da. Da haben wir wirklich keinen Spaß. Da haben wir wirklich keinen Spaß in der dritten Liga. Auch in anderen Bereichen.
Nee. Wir können keine tauschen.
Kommt zu uns, da habt ihr den Spaß nicht. Das geht für alle Bereiche.
Ja, und die Eintrittspreise sind auch billiger.
Ja.
Nicht bei 68 München.
Nicht bei 68 München. Naja.
Das stimmt jetzt, ne?
Da haben wir auch
doch eine Anekdote. Martin hat sich nämlich eingesetzt
für Bälle. Ich habe noch eine Anekdote, die Kiwi möchte, dass ich sie erzähle. Eintracht-Spieler haben sich auch beim Aufwärmen gewohnt trefflicher gezeigt. Also den Ball schön ins Nirvana gebeutelt und hinter dem Tor standen wir. Und da es ja nichts zu tun gab und man nur sehnsüchtig auf den Angriff wartete, habe ich dann, als der eine Ball dann in den Gästeblock kam, halt versucht, den Ball zu holen. Also war dann halt quasi vor uns und dann andere wollten auch schon hinterherlaufen und ich dachte mir, kann ich ja den Ball eigentlich mal haben, weil warum nicht? Bin halt den Ball hinterhergelaufen durch den Gästeblock, war ja relativ viel Platz, den man da hatte, Sonntag, und dann ist der Ball aber halt nach unten immer weiter gerollt, sag ich mal, oder gesprungen durch den Block. Ich halt auch dabei so macht, ne, und ich bin hinterher. Und dann ist der Ball aber genauso im Ordner in die Arme, kurz bevor ich ihn hätte kriegen können, gefallen, hat Ordner ihn aufgehoben, weil ich sage, mir jetzt nicht den Ball, ich habe versucht zu kriegen, dass ich nur bauen, hat der Ordner mich angeguckt, dabei mich an eiskalt über den Zaun zurückgeworfen hat. Aber bei einem, dann, also das war halt nach dem Schuss von Bernd Nehrig, aber als Fürstner das nächste Mal dran war, hat er anscheinend gemerkt, der Fan, der gibt Einsatz, hat dann den Ball genauso übers Tor geballert, dass ich ihn mit dem Arm zurückboxt. Da habe ich meine Aufwärmballberührung noch bekommen. Danke Stefan Fürstner, Top-Typ.
Fanfreundlich.
Ja, genau. Weil ich habe auf jeden Fall Einsatz gezeigt und wollte den Ball gerne haben. Aber hatte genauso viel Erfolg dabei wie einfach. Sonntag.
Wir können dich gerne als Zielscheibe nächstes Mal hinstellen in deinem Tor. dahin müsst du schießen. Da steht Tomani. Dahin müsst du schießen.
Schmuggel ich mich jetzt am Samstag ins Tor rein und dann macht Stefan Pförtner 5 Buden.
Es reicht, wenn du dich auf diese blaue Sprungmatte da einfach legst. Das ist ja direkt hinter dem Tor. Ja. Ja, genau, dann kommen nur noch Bogenlampen, dass die genau drüber fliegen. Nee.
Wenn er am Samstag in Block 6 zischt und dann wissen wir Bescheid.
Ja.
Wir hatten übrigens allerdings wieder nur 6 Schüsse und davon nur 2 aufs Tor, ne? Dagegen München hatte 19 Schüsse und davon 8 ging es aufs Tor. Also wenn man halt mehr schießt und mehr das Tor trifft, dann schießt man auch mehr Tore, ne? So eine Fußballweisheit.
Ja,
das könnte hinkommen, ja. Ja, jetzt haben wir 6 Spiele unter Antwerpen. 2-mal gewonnen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Problem ist, dass die beiden Siege halt am Anfang waren und in den letzten 4 Spielen nicht mehr viel rumkam. Das grottige 0-0 gegen Mannheim, was sehr glücklich war. Das vollkommen verdiente 2-1 zu Hause gegen Meppen. 1-2, genau, dann das 2-2 gegen Magdeburg, das war unglücklich, und dann halt jetzt das 1-4 gegen 60. Man fragt sich, was deine Abwehr los ist. Das ist ja eigentlich die gleiche Abwehr, die auch letztes Jahr in der Rückrunde den Klassenerhalt irgendwie erkämpft hat. Klar, in anderen Kombinationen vielleicht, aber es war das gleiche Personal. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr?
Weil Abwehr vor allem Teamverhalten ist und man da rangeht. Und ja, ich denke, deswegen vielleicht Abwehrspiel auch relativ fluktuide sein kann unter verschiedenen Trainern. Würde ich jetzt da nochmal so in den Raum werfen, und dass man da das Start vielleicht zu tun hat. So.
Ich würde einfach sagen, Spielstil. Also unter Flüttmann haben wir noch relativ defensiv gespielt, genauso wie unser Schubert, und ich denke mal, dass die Spielertypen eher für diese Spielart dastehen, und dass wir jetzt wieder, naja gut, das letzte Spiel kann man jetzt nicht so sagen, dass wir aber jedenfalls einen Anfang hatten, war, weiß nicht, also am Anfang hatte ich das Gefühl, ja okay, jetzt spielen wir wieder so Angriffsfußball oder so, aber weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass die Spiel Identität oder so, was wir schon auch hier häufiger angesprochen haben, nicht stimmt, und deswegen auch oder nicht zu der Mannschaft passt, sagen wir mal so.
Kann oder vielleicht auch einfach, dass die Mannschaft da auch mit der Wintervorbereitung, gut, es war jetzt ein Spiel nach der Wintervorbereitung nur, aber das ist einfach nicht Zeit. Wobei das, ich weiß nicht, dass man eine Vorbereitung hatte, nicht darf das eigentlich nicht sein, dass zu wenig Zeit war, um das so richtig zu erlernen, aber ja, also ich meine, sonst sagt man ja immer, ein wirklich guter Trainer versucht nicht sein Spiel auf die Mannschaft zu pressen, sondern schafft es, sein Stil an die Fähigkeiten des Spielers anzupassen. Und wenn das jetzt aber damit nicht klappt, dann hätte man vielleicht im Winter nicht unbedingt offensiv nach Verstärkungen suchen sollen, aber wie gesagt, kann auch sein, dass es jetzt ein schlechtes Spiel war, nachdem es jetzt besser wird, weil, warum auch immer, weil Antwerpen meinte ja, die Spieler haben nicht das umgesetzt, was ihnen mitgegeben wurden. Kann halt auch immer sein, aber kann halt eben auch sein, dass es jetzt auch gerade mit den Spielen vor der Winterpause eben nicht nur ein Ausrutscher war, sondern ein neuerlicher Ausrutscher war, ich soll ja fast sagen, sondern zweit auf dem Niveau gespielt wird, auf diesem mittelmäßigen Drittliganiveau, und dann natürlich auch dann muss man halt gucken, das ist nicht gut, wenn das so weitergeht, sage ich mal, aber wirklich dann ändern könnte man dann erst wieder im Sommer was, und dann muss man halt gucken, ob dann die nächste Shoppingtour kommt, ob die überhaupt kommen kann, und ja.
Oder kommen muss.
Ja, kommen muss.
Da kommen wir zu einem Punkt, was Romy getwittert hatte nach dem Spiel, dass sie das Gefühl hatte, dass wir uns mehr und mehr zu so einem kleinen VfL Wolfsburg entwickeln. Wir haben uns jahrelang über Wolfsburg lustig gemacht, dass sie sich einfach irgendwie die Söldner zurechtkaufen, vermeintliche Namen von außen holen, anstatt auf die eigene Jugend zu setzen. Und mittlerweile sind wir genau dasselbe irgendwie. Wir holen uns die großen Namen, die irgendwo bei anderen Teams was geleistet haben und schaffen es aber nicht, daraus irgendwie ein vernünftiges Team zu machen. Was mich wieder dann auch zu deinem Hot Take von letzter Woche bringt, Martin. Ich habe wirklich auch jetzt gerade nach dem Spiel Sonntag, habe ich große Angst um die Zukunft oder um das, was im Sommer passiert, weil ich sehe da schon wieder den nächsten Umbruch auf uns zukommen und ob es nicht wirklich besser gewesen wäre, wie du meinst, vielleicht runterzugehen und komplett Reset und mit einer jungen, hungrigen Mannschaft anzufangen.
Ja, aber gut, wie lange hinter aufs Schieb gehen können, kann man nie wissen, aber so auf jeden Fall denke ich, so dadurch, dass es halt diesen direkten Aufstiegsplatz für die Regionalliga Nord in jetzt der laufenden Saison gibt, kein auf jeden Fall kein super abwegiger Gedanke, vor allem weil ich glaube, dass dadurch, dass das Fernsehgeld jetzt auch nicht so riesig ist und so, man vielleicht den und die Sponsoren ja offenbar bereit sind, hier auch mal einzuspringen finanziell, kann es ja auch gut sein, dass das vom Etat her kein Riesenanstieg gewesen, aber es ist jetzt eine Spekulation. Das Problem ist jetzt halt, also wir müssen uns jetzt halt mit dem beschäftigen, was vor uns liegt. Das ist halt, wir haben einen alten Kader und viele auslaufende Verträge und werden vermutlich nicht aufsteigen im Sommer. Und ja, da muss man halt gucken, wie es budgettechnisch aussieht und wie man das, also der Kader muss ja umgebaut werden. Du kannst nicht darauf bauen, dass Spieler alle mit 40 Jahren auch runterstehen können. Da muss man gucken. Oder hoffentlich kriegt die sportliche Leitung hin, da dann eine schlagkräftige Mannschaft, die Mannschaft in die richtige Richtung umzubauen. Also auch mich zu verjüngen, hungrige Spieler zu holen, nicht nur auf Namen einzukaufen, aber das ist halt so, wie die Strategie bisher war. Zweifelhaft wird das passieren, ne? Ob die das können.
Jussi, du hast was sagen?
Ja, also, wo soll ich anfangen? also erstens, wir hatten ja unter Schubert hatten wir das Problem, dass wo Schubert kam, dass trotzdem am Anfang irgendwie irgendwie die Spielertypen nicht da waren, ne? Und da kam ja zum Beispiel Fitzner zurück. Und damals hatte, glaube ich, Schubert ein Interview gegeben, wo gesagt hat, er hat mit Markus Unger gesprochen und der Unger meinte so, ja, wir brauchen endlich erfahrene Spieler, also Männer auf dem Platz, ne? Mhm. Und seitdem hat Eintracht dann die Politik übernommen, dass sie auf erfahrene Spieler setzt, ne? Und dieser Plan ist aufgegangen, wir haben den Klassenerhalt geschafft und schon gut, ne? Aber das Problem ist nur jetzt, dass wir jetzt einen Sportdirektor haben, Vollmann, der ich kann mich erinnern, dass er damals 2002, wo wir damals aufgestiegen sind, 2002 war das doch, ne?
Ja.
2002
ja,
das erste Mal,
ja. Trainer, ja.
Ja, voll, mit Vollmann ist es Trainer und wo wir dann nächstes Jahr dann auch wieder abgestiegen sind. Aber damals, wo Vollmann Trainer war, hat er eine Mannschaft gekauft, die ja eigentlich auch wie die Eintracht jetzt momentan ist, also nur aus älteren Herren sozusagen zusammengestellt wurde. Und damals wurde eines der größten Kritikpunkte war damals später war genau das, dass wir keine junge hungrige Leute Spieler geholt haben, sondern nur auf die alten Garde sozusagen gesetzt haben. Und ich denke, dass dieser Fehler wiederholt sich jetzt wieder, dass wir immer nur Leute entweder ausleihen oder dann Leute holen, die halt schon ja eigentlich Richtung Rente gehen und nicht mehr Richtung große Zukunft. Und das ist momentan, finde ich, das Hauptproblem. Und das hat auch damit zu tun, dass wir keine Scouting-Abteilung mehr haben und überhaupt, dass wir Talente aus der Region irgendwie nicht mehr binden können. Und das war unter Lieberknecht irgendwie anders. Und da Lieberknecht hat auch selber immer auch Talente gesucht. Und da, weiß nicht, mir fehlt einfach momentan der Typ im Verein, der nach neuen Talenten holt, der auch Talente holt, die billig sind und die man vielleicht auch langfristig in den Verein binden könnte. Und das ist für mich das größte Problem.
Talente aus der Region haben wir ja eigentlich in den letzten Jahren nie irgendwie groß oder zumindest nicht
Hernandez.
Ja,
ist ja schon.
Nur die wir von Wolfsburg geholt haben.
Ja. Aber Hernandez ist auch kein klassischer, also der war ja vor zwei Wochen in Bielefeld und so. Also, das ist jetzt auch kein klassisches Talent aus der Region. Aber jetzt haben wir ja auch.
Naja,
aber
was ist denn Talent aus der Region?
Ja, vielleicht habe ich das auch ein bisschen romantisiert jetzt, aber ich finde einfach momentan, dass es.
Spieler,
genau, also. Also, Misch war ja gut, aber.
Falsch. Da habt ihr heute das Zitat von ihm, was er jetzt für Duisburg gesagt hat, dass er in seinem Fall so alte Opas rumfahren
hat. Ich habe gerade rausgesucht. Ich habe meine Fachleute, die mit viel Zeit zum Beispiel mit dem Rad durch die Pfalz fahren und sich Amateurkicks anschauen. Die kosten nichts, nur Telefonate.
Ja,
hat er gesagt.
Ja, hat er heute gesagt in Duisburg, aber
Hilfe.
Wundert mich auch nicht, dass er so viele Spiele aus der Pfalz geholt haben damals. Wieder die Grand Quarters und so weiter, ja.
Und in Oberneuland scheint auch jemand zu kennen.
Ja, das stimmt, ja. Aber es stimmt schon, das ist halt auch dann fragwürdig und ganz. Ich frage mich wirklich, wie scoutet Eintracht? Was ist da, also in irgendeiner Form muss es das. Natürlich kann man das in der dritten Liga nicht auf dem Niveau aufrechterhalten, dauerhaft wie in der zweiten. Aber dadurch, dass es gar keine Scouting-Erfahrung gibt, also es kann ja nicht, also es muss ja irgendwie, muss dieser Prozess ja noch vorkommen in dem Verein.
Wie? Tobias Rau lässt es in seinem Schulunterricht abstimmen von seinen Schülern. Der wird geholt.
Hier Eintracht, ich habe einen Hot-Take. Ich kenne da zwei Leute, die hier gerade mitsprechen. Die gucken sich jeden scheiß Amateur-Kick an. In- und Ausland. Frag doch die mal einfach mal. Ich kann auch die Handynummern weiterreichen, denn frag bei denen mal nach Expertise. Nee, man hat einfach das Gefühl, dass einfach kein Team irgendwie auf dem Platz steht und dass irgendwas stimmt nicht in der Mannschaft und auch drumherum. Dazu kommt dieser ganze Bullshit, der jetzt durch die Medien gegangen ist. Nicht nur die Becker-Vollmann-Aktion letzte Woche, auch davor, dass schon diese Aussagen über Putare und Feigenspahn, die hochkamen, dann war es wieder nur irgendeine Presseente, die Stimmung gemacht hat. Irgendwas stimmt zurzeit im Umfeld des Vereins nicht.
Dann war der Kader zu groß, man musste irgendwie Spiel abgeben, jetzt hat man einen Spieler verliehen in der Konsequenz.
Ja. Ja, mehr Spieler als vorher.
Ja, haben jetzt mehr Spieler, als der Kader zu groß war. Und ja, irgendwie die ganze Außendarstellung in Kombination mit den Ergebnissen lässt nicht das Gefühl, dass Eintracht Braunschweig in der aktuellen Konstellation in der dritten Liga mittelfristig eine gute Zukunft vor sich hat, wenn wir nicht aufsteigen und so wie wir aktuell seit dem Spieltag 8 ungefähr spielen, werden wir nicht auch. Also wir müssen jetzt schon eine Kehrtwende im Spiel kommen, dann müssen wir ganz gewaltig steigern, und zwar noch diesen Monat irgendwann, wenn man aufsteigen will, oder die anderen bleiben auch so. Also wir sind überhaupt ja nur, wir sind 3 Punkte hinter dem Relegationsrang und 5 Punkte hinter Rang 2. Wir haben noch voll, so, also rein von der Tabellensituation her haben wir komplett die Möglichkeit noch hochzugehen, aber das muss man halt auch erfolgreich Fußball spielen, und um erfolgreich Fußball zu spielen, ist es ratsam auch gut Fußball zu spielen, und das machen wir halt nicht auf dem Liga-Niveau. Also gut gegen Magdeburg haben wir gut gespielt, aber sonst haben wir viel zu viele Spiele dabei, wo wir halt einfach schlechter sind als der Gegner, und am Ende in den Top 3 oder 2 in der Tabelle zu sein. Und deswegen müssen wir so aktuell, wenn wir in die Zukunft blicken, einfach davon müssen wir halt sagen, ist es sehr wahrscheinlicher, wirklich sehr viel wahrscheinlicher, dass wir nicht aufsteigen werden, und müssen dann gucken, wenn wir über die Zukunftsperspektiven von Eintracht reden, wie wären diese in der dritten Liga jetzt erstmal für die Saison 2020-21. Und mit dem alten Spieler, wahrscheinlich einen sehr teuren Kader, es hieß am Saisonanfang, so im Buschfunk, dass Eintracht jetzt so kalkuliert für die Saison, dass sie zwar kein Minus machen, sondern immer genau ungefähr bei Null rauskommen, aber dass natürlich eine Mädchenrechnung über Jahre in der dritten Liga wäre, weil immer mit den, je länger du in der dritten Liga bist, desto weniger Zuschauer kommen, desto weniger Merchandise, desto weniger Sponsoren, ist uninteressanter, was für Sponsoren, also was.
Merchandise gibt's da sowieso nicht mehr.
Weniger, ja, gibt es schon noch, aber, ich meine, also in dem Sinne wird das auf Dauer halt immer, nicht aufrecht zu erhalten sein. Und deswegen, mit der, so was jetzt passiert ist im Verein, so war das Scouting-Abteilung aufgelöst wurde, mit der Kaderstruktur, mit den Vertragsstrukturen in den Spielern, die wir haben, und dem bisherigen Transferbilanz von Vollmann, sowie den Aussage, dem Bild, das er in der Öffentlichkeit abgibt, ist es halt nicht so, dass man das Gefühl hat, dass das jetzt aktuell gut läuft, ne?
Nein, das habe ich ja, wie gesagt, das hast du eigentlich ganz gut angesprochen. Das habe ich heute in meinem Blog auch geschrieben, dass das Eintracht einfach momentan noch Mittelmaß ist. Tut mir leid, das muss man einfach auch mal sagen. Und wer aufsteigt, sind zwar die Löwen, aber nicht die Löwen aus Braunschweig, sondern vermutlich die Löwen aus München.
Also die so weiterspielen, werden die auf jeden Fall noch da mit oben ankommen, weiter anstehen und mitspielen. Also ich kann auch Kaiserslautern, die haben zwar nur unentschieden gegen Groß Asbach gespielt, aber das, was ich gesehen habe, nicht auf die zweite Halbzeit gesehen, da haben die Pech gehabt, also viele Chancen gehabt, die haben ja auch einen Lauf gehabt vor der Winterpause. Ich kann mir vorstellen, dass Kaiserslautern auch nochmal eingreift und dann halt die beiden, die eh oben stehen, ne, Ingolstadt und Duisburg. Das sind, glaube ich, die aktuell am ehesten mit, wenn man jetzt einen Trend der Wochen vor der Winterpause und jetzt nach der Winterpause.
Ja, guck dir doch nur mal die ersten 10 Mannschaften.
Und Mannheim auch noch, Waldhof Mannheim auch noch.
Die ersten 10 Mannschaften an, und wie wir gegen die gespielt haben. Gegen Duisburg und Ingolstadt, chancenlos. Mannheim, ganz glücklich. Unter Haching waren wir eigentlich besser, weil wir auch lange Zeit in Überzahl gespielt haben, konnten es trotzdem nicht in Punkte verwandeln, also in 3 Punkte. Gegen Halle, gut, Halle ist jetzt so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, die spielen auch relativ viel Scheiße in letzter Zeit zusammen, aber da waren wir auch,
die waren besser als wir.
Ja, die waren besser als wir, ganz glücklich unentschieden. Dann 1860, okay, im Hinspiel gewonnen, Rückspiel jetzt alle auf die Fresse bekommen. Gegen Meppen eindeutig schlechter, gegen Rostock eindeutig schlechter gewesen. Lautern im Hinspiel war noch, das klingt auch schönrednerisch, aber das ist halt nun mal so, das war eine andere Mannschaft im Hinspiel, die haben sich danach richtig gefangen und sind abgegangen. Die kommen in 2 Wochen, ich glaube nicht, dass das so einfach wird, wie im Hinspiel da locker 3-0
gewinnen. Weil man auch im Hinspiel sagen muss, da war es lange sehr offen, bis zur 70. Minute ein ziemliches, also chancenarmes Spiel, ziemlich offenes Spiel, und dann haben wir einfach sich durch ein Tor, und dann haben wir ja komplett die Oberhand gehabt, also wir haben verdient gewonnen, aber das war jetzt auch kein Spiel, wenn das 1-0 aus irgendwelchen Gründen nicht fällt, dann gehen wir da vielleicht auch so, das ist so ein klassisches 0-0-Spiel am Ende, ne? Also es ist auch nicht so, dass wir da 3-0 gewonnen haben, weil wir da komplett von Anfang bis Ende gezeigt haben, wer der Boss im Haus ist, sondern dass wir da das erst am Ende gemacht haben.
Ein Auswärtsspiel halt.
Ja, so die eine starke Phase hat uns gereicht. Aber es kann halt
wäre, auch, also wäre okay, wenn der Rest auch okay gewesen wäre der Saison.
Ja, besser genau. Gewesen, für ein Spiel ist vollkommen okay, weil es nicht der, er muss auch sagen, dass wir da 3-0 gewonnen haben, weil es nicht so, dass wir, also das finde ich, das Ergebnis trübt ein bisschen so hoch, also wenn du bis zur 70. Minute 0-0 steht, ist ein 3-0-Sieg nicht handelsüblich, so, das kann man jetzt nicht. Aber ja, aber wir waren da besser und haben verdient auswärts gewonnen, aber die sind jetzt sehr viel besser als damals. Den Punkt hast du auf jeden Fall.
Ja, dann kommen wir zu einer Mannschaft, die genauso viel besser geworden ist seit dem Hinspiel, nämlich Carl Zeiss Jena, die beim Hinspiel eigentlich mit dem...
Schlechter als im Hinspiel kann man auf dem Niveau nicht mehr sein.
Ne? Eben, die krass unterlegen waren, wo wir dann gerade so 2-0 gewonnen haben, war aber eigentlich hätte es auch 5-0, 6-0 ausgehen können oder müssen. Die waren es allerdings, ich habe mal die letzten 5 Spiele, die haben so selbst in den letzten 5 Spielen mehr Punkte geholt als wir. Die haben 3-2 bei den Bayern gewonnen, 0-3 gegen Haching verloren, 2-1 gegen Groß Asbach, gut, dann 5-1 gegen Ingolstadt, und das wichtige Spiel, was jetzt vielleicht so ein bisschen Hoffnung geben kann, war gegen den direkten Konkurrenten im Topspiel da unten, 2-1 gegen Münster verloren. Das ist jetzt vielleicht so.
Die haben echt weniger Punkte als wir letzte Saison.
Ja.
Boah. Ja. Tja. Das ist jetzt so, ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns irgendwie da 1-0 durchwurschteln am Samstag. Das würde mir persönlich aber nicht reichen. Ich hätte jetzt wirklich gerne mal so ein Statement.
Aber eher leistungstechnisch.
Also leistungstechnisch.
Wenn du Pech hast, ne, und nur 2-0 oder 2-1 gewinnst, aber trotzdem deutlich besser warst, dann würde mir das persönlich
würde es auch reichen,
besser
aber
gefallen, als
auch,
wenn du also, 3-0 also, gewinnst und eigentlich scheiße gespielt hast.
Ein Punkt mittlerweile auch, der zumindest, was ja so, wenn ich immer Football verfolge und sowas da auch, wo wir auch immer über Daten reden und so, was sich da bestätigt ist, wirkt gute Teams dominieren inferiore Konkurrenz. Das heißt, wer wirklich gut ist und gegen schlechten Gegner spielt, der gewinnt dann nicht knapp. Die wirklich qualitativ gute Teams gewinnen dann deutlich. Und oder sind zumindest sehr viel besser, so wie wir im Hinspiel auch sehr viel besser waren. Und in der Hinsicht klar, also ich sage eigentlich immer, ich ist egal, sag mal 3 Punkte, und ich würde in der Hinsicht auch ein gleiches 1-0 Spiel nehmen, aber jetzt mit Hinblick auf den Rest der Saison und wo die Reise hingehen soll, wenn man da nochmal irgendwo mitspielen will, müsste man da, also denke ich auch, dass meine Gefühlslage nach dem Spiel dass da größeren Unterschied machen würde, ob wir da deutlich, also zumindest dominant auftreten oder ob wir da uns knapp durchwurzeln, dass der Diskrepanz in meiner Gefühlslage größer ist als sonst. Natürlich fühle ich mich auch sonst besser, wenn wir 3-0 gewinnen, als wenn wir 1-0 glücklich irgendwie einen Wurstsieg da erringen. Aber ich glaube, dass es im Hinblick auf den Rest der Saison bei mir diesmal einen größeren Unterschied machen wird, eben aus den gesagten Gründen. Aber ich bin sonst niemand, der in irgendeinem Punktspiel eine hohe Siege erwartet, sage ich so. Also ich sage jetzt nicht, die müssen jetzt 3-0 gewinnen. Nee. Aber ich
gebe Leistung auch.
Ja, genau, es geht auch bei mir die Sache.
Ja, ich hatte es ja Sonntag schon geschrieben, wenn es kacke läuft, es ist unwahrscheinlich, dass es passiert, aber wir können dann auch auf Platz 10 enden nach dem Spieltag.
Ja.
Wenn hinter uns alles gewinnt, was nicht passieren
weiß
wird.
Weiß ja sowieso keiner, wie wir Platz 5 immer noch sind. Das kann doch kein Mensch verstehen.
Das ist halt einfach, weil konstant halt jetzt nur zwei Teams irgendwie gut spielen. So die sonst gut spielen, besser sind, sind es halt auch nur Phasen. Weil so die Halle am Anfang der Saison oder 1860 und Lautern jetzt in den letzten Wochen. Ja. Weil die halt auch deutlich vor uns stehen werden, wenn der Trend von uns und denen jetzt die nächsten paar Wochen noch so weitergeht.
Ich finde es einfach unfassbar, dass es nur zwei Teams gibt, die häufiger gewonnen haben als wir.
Ja, wir haben halt am Anfang der Saison viel gewonnen, ne?
Ja, also ja, das ist, ich finde das einfach
unfassbar. Wir hatten auch sehr viele glückliche Siege dabei. Wir hatten wirklich
das
sehr
haben
viele
andere glückliche auch.
Siege dabei.
Ja. Andere auch, und wir sind auch glücklich. Ja, das ist, ich finde nicht, dass, also ich glaube nicht, dass wir da mehr Glück hatten als andere. Und nicht, also es gibt natürlich ungefähr 20 Vereine gefühlt, wie die 9 Siege haben. Das ist immer nachwuchs. 6 Vereine, die 9 Siege haben. Das ist auch kurios.
Das gleicht sich ja wieder aus. Josti, du hattest doch Anfang der Saison gesagt, dass wir eigentlich gar nicht so gute Expected Goals Werte hatten und häufiger getroffen haben. Und
genau,
ob du die Adler Podcast Folge Regression zur Mitte gehört hast, wurde das denn von Global Soccer Network nochmal da war?
Ich hab's noch nicht gehört. Ich muss es mir noch anhören, ja.
Der hat es da am Beispiel von Eintracht Frankfurt, dass die dort jetzt Pech hatten. Und wenn man aber diesen Expected Goals Wert über diese Zeit, über diese ganze Saison, dann wird sich das irgendwann wieder ausgleichen. Was wir jetzt am Anfang der Saison hatten, wird sich irgendwann wieder einpreisen.
Es ist wahrscheinlich, dass es passiert, aber es ist nicht immer so. Also, es gibt auch Teams, die über den Lauf der Saison unfassbar glücklich sind oder so, oder permanent das Glück haben, diese Werte zu schlagen, aber das ist halt nicht, also klar, es ist wahrscheinlich, dass es passiert, dass Regression zur Mitte eintritt, aber es ist nie, also was immer auch mit Schiedsrichterentscheidungen irgendwie, dass sich das im Laufe einer Saison immer ausgleicht, das stimmt halt nicht. Es gleicht sich
das häufiger aus. Besonders bei uns stimmt es nicht. Die Schiedsrichter.
Ich kann mich noch an die Saison, ich glaube, war das 2014, 15 oder 15, 16, wo wir erst den 8. Elfmeter geschossen bekommen haben.
Wo Reichel gelb-rot gesehen hat.
Ja.
Weil er gefoult wurde.
Ja, das klappt auch. Aber ich meine jetzt aber trotzdem, also klar, ist es so, dass die sehr glücklicher waren, dass da Regression zur Mitte eingetreten ist bei uns? Was die Ergebnisse angeht, aber muss man sagen, es gab auch schon Teams, die ein gutes Beispiel für ein Team, was zum Beispiel unfassbar unglücklich war, war Borussia Dortmund in der letzten Saison von Jürgen Klopp. Da gab es ja diesen, es gibt in Dänemark auch so jemanden, der da auch mit Daten und Fußball so ist, der dann da auch irgendwie eine Vorlage gespielt hat.
Mit Jylland hat jemand Fußball.
Der mit Jylland wusste, die auch dann so viel nach Standards gemacht haben, weil die das Und der hat damals in einem Interview irgendwo gesagt, Borussia Dortmund ist die zweitbeste Mannschaft der Bundesliga, aber sie stand noch Platz 18. Die waren ja damals irgendwie im Winter Platz 18 mit Jürgen Klopp, wenn ihr euch erinnert. Der hat gesagt damals in der Winterpause im Interview, ich glaube mit 11 Freunde oder so, Borussia Dortmund ist die zweitbeste Mannschaft der Bundesliga. Sie haben so viel Pech hat er, seit er die Daten aufzeichnet, hat er irgendwie noch kein Team. Und solche Einzelfälle gibt es halt auch. Aber theoretisch können wir halt auch wieder jetzt noch aufsteigen, ohne viel besser zu spielen, weil wir jetzt irgendwie ganz oft Dusel-Sieg nach dem anderen hier im Bester Bayern München wenn hier irgendwie einfahren. Aber sagen wir mal so, das ist halt dann nur Glück und Pech im Zufall, das kann man nicht beeinflussen
Das habe ich auch gelesen, dass Dortmund, also wenn Klopp diesen Artikel damals gelesen hätte, wäre er vielleicht nicht nach Liverpool gegangen, stand irgendwann mal, dass er jeweils lag es nicht an Klopp, sondern einfach an Pech. Aber wir hatten Anfang der Saison wirklich sehr viel Glück. Ich habe jetzt nicht alle Vereine durchgerechnet. Ich kann das jetzt Kevin zum Beispiel jetzt nicht sagen, wie es bei anderen Vereinen ist. Da müsste ich mal eine ganze Woche eine Statistiken machen, um das rauszufinden. Aber ich habe es auch nicht vorzumachen. Es ist einfach zu viel Arbeit. Wenn es einfach mehr bezahlt, dann kann es gerne machen. Aber sonst, vielleicht weiß ich, gucken wir, vielleicht Ende der Saison, mal gucken. Aber also ich wie gesagt, ich habe schon gewartet, dass Eintracht nach unten ein bisschen nach unten geht. Was ich allerdings nicht erwartet habe, ist, dass wir uns auch gewisserweise der Leistung auch anpassen. Also dass wir auch, okay, da haben wir nicht mehr viel, vielleicht nicht mehr so viel Glück, okay, das mag sein, aber wir gehen auch zum Beispiel in der Defensive gehen wir ein bisschen nach unten und das macht mir ein bisschen Sorgen. Also es ist nur nicht, dass wir wenig Glück haben oder so, sondern oder mehr Pech haben oder irgendwie so. Einfach, wir haben uns einfach diese Leistung angepasst. Und das ist leider nur momentan Mittelmaß. Und die Tabelle lügt halt momentan auch ein bisschen. Also wir oder halt schon lügt schon seit 10 oder 15 Spieltage irgendwie. Also so hoch dürften wir eigentlich gar nicht stehen, wie wir momentan stehen. Und das ist natürlich traurig, wenn die Tabelle im Schluss daran schuld ist, dass wir jetzt zum Beispiel teure Laien geholt haben oder neue Spieler geholt haben, ne? Nur weil wir unbedingt aufsteigen wollen, obwohl es eigentlich gar nicht spielerisch unbedingt möglich ist.
Ja. Eigentlich wollen wir Platz 5 sein, da sind wir ja auch gerade, genau auf Zirkus.
Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass man gute Verstärkungen, qualitativ hochwertige Verstärkungen holt, ist ja ein Zeichen, dass man vielleicht den Fußball verbessern möchte, damit man durch die glückliche Tabellensituation, dass man die vielleicht ausnutzen kann, um aufzusteigen.
Also, kann sein. Kann auch so sein, ja.
Aber an sich sonst finde ich dass du recht hast. Also dass wir auch mittlerweile jetzt so am Anfang der Saison hat man gut, vielleicht ist auch ein bisschen Ergebnis, dass man da ein bisschen Ergebnis Bias hat, sage ich mal. Aber trotzdem dass man dann irgendwann viele schlechte Spiele hatte. Und dass man es nicht so wirkt, als wären wir die fünftbeste Mannschaft der dritten Liga. Und dass diese Transferpolitik auch in der Hinsicht, dass man so viel auf die Karte Aufstieg setzt, also für mich wirkt es so, als würde sich das rächen. Ab der nächsten Saison dann. Und vielleicht dann halt auch mittelfristig, dass man da erstmal das den Verein zurückwirft über Jahre und dass man dann halt wieder in so einer Situation ist wie in der zweiten Hälfte der Nullerjahre. Und ist halt ein trister Gedankengang, aber ich sag mal so, ich freue mich lieber damit an und lass mich hinterher positiv überraschen, dass es anders kommt, als dass ich denke, oh, wir gehen auf jeden Fall wieder hoch und dann, ne?
Ich bin der Erste, der einen Blog-Eintrag schreibt, dass ich falsch gelegen habe. Ich bin der Erste, der das schreibt. Also wenn es dann so kommen sollte und Eintracht sich wirklich steigert, dann dann bin ich der Erste, der es dann zugibt. Aber bisher leider nicht.
Also am Sonntag ist auf jeden Fall noch nicht passiert.
Nee.
Ja, wollen wir noch groß über die Aufstellung reden gegen Jena? Ich denke...
Also Fejic und Tor, Innenverteidigung würde ich sagen, rotieren wir einmal durch, Becker, Burmeister. Kiewski und Kesselhanser finde ich auch nicht gut gespielt, aber die würde ich trotzdem nochmal, also einfach auch aus Mangel als Alternativen. Also ich denke, da sind wir uns erstmal einig, oder?
Ja, ich denke schon.
Ja.
Dann Fitz ist noch gesperrt.
Nee, der ist wieder
gelb-rot.
Das stimmt, ja, war ja nur ein... Ja, stimmt, ja, gelb-rot. Ja, genau, dann ist Witz ja auch eine Option. Ich würde trotzdem auf jeden Fall Nerich aufstellen, weil ich finde auch, dass er trotzdem noch einige sehr gute Aktionen hat, die man in seiner Klasse gesehen hat. Also zum Beispiel, wie er sich einmal aus dem Pressing befreit hat in der ersten Hälfte auch, in der zweiten Hälfte war auch... zum Beispiel der Extremklasse, wie er den von hinten kommt, ein Spieler an ihn ran und er schon im Außenriss dreht er sich rum und verlagert auf Kiewski auf die linke Seite. Sowas halt, der bringt einfach Qualitäten mit, die wir sonst im Kader nicht haben und deswegen würde ich ihn auf jeden Fall spielen lassen. Also ich könnte auch mit dir im Dreierzentralen Mittelfeld, ich weiß nicht, also ich weiß gut, vielleicht einen, also von Fürstner und Liebe, Fitze.
Würde lieber einen Kubilanski nochmal sehen.
Vielleicht Kubilanski mal gegen den anderen. Aber wie gesagt, Nerich würde ich auf jeden Fall ausstellen und dann kann mit den anderen beiden Mann von mir das rotieren.
Ja, das sehe ich auch so. Also Nerich würde ich auch wieder spielen lassen, einfach nicht unbedingt wegen der defensiven Klasse, sondern eben auch, weil er quasi der Einzige ist, der Spielaufbau kann.
Ja.
Er kann halt ein paar Pässe spielen, die sonst keiner kann. Dann vielleicht kann er auch Fitze ausprobieren als defensive Alternative oder sowas. Wenn man einen noch zusätzlich hinten drin haben will, oder halt meinetwegen Fürster, wie wir können auch beide spielen, ne? Aber ich würde halt lieber zwei etwas defensivere sehen und Kubilanski und dann halt, eigentlich sonst die drei Leute wieder vorne. Das würde mir besser
Ja.
gefallen, glaube ich.
Und gerade wenn man jetzt ohne das jetzt respektlos zu meinen gegen den Tabellenletzten zu Hause spielt, ist vielleicht ne, die offensive Variante mit Kugelanski auch mal das, also vielleicht das richtige Spiel dafür.
Ja, man kann natürlich auch mit Raute spielen, dass man dann nur Nerik auf der 6 hat. Aber ich weiß nicht, ob er dafür der Richtige ist.
Ja.
Ich glaube, es ist nicht so ganz. Also ich glaube, es ist erst besser, wenn er einen zweiten noch neben sich hat.
Ich würde vorne auf jeden Fall Courier und Bär sehen wollen. Also von mir aus auch Biancardi, wenn er sich besser jetzt im Training ist und die grundsätzliche Qualität wird er haben. Und ich finde jetzt auch nach einem suboptimalen Spiel zum Einschalten sollte man ihn nicht gleich wegwerfen, in Anführungsstrichen, also nicht gleich
Ja.
überreagieren. Ist ja auch, ja, sollte man einfach nicht tun. Und von mir aus auch die, auch wenn irgendwer anders sich da aufgedrängt hat, auch, aber eigentlich so von der
Ja, es gibt keinen
Qualität
anderen
her,
mehr.
Courier. In der Qualität der Poirier und Bär würde ich auf jeden Fall
Ja.
sehen wollen. Biancardi dann von mir wahrscheinlich auch, weil er eben auch, ich meine, dafür haben wir ihn auch geholt und ich, das, was er letztes Jahr in Rostock gezeigt hat, war ja auch richtig, richtig gut. Und ja, dann auf Feigenspahn kann wir gerne wieder von der Bank kommen. Putaro und Schwenk sind da eh, fallen eh aus.
Ja, da gibt nicht so viel Alternative. Ademi ist ja, also Putaro ist ja sowieso egal, ob er krank ist oder nicht. Der ist ja
Ja.
sowieso außen vor eigentlich. Und Ademi auch. Also, ja.
Vielleicht wird er morgen noch verkauft.
Ja. Ja.
Könnte auch sein, dass für Kobylanski vielleicht Cariotto mal spielt.
Nee, ja, Otto
Genau.
muss eingewechselt werden gegen Jena, das funktioniert besser.
Ach so, ja, stimmt, ja. Ja, stimmt auch wieder.
Doppelpacker.
Ja. Ja.
Aber würde ich,
Ja,
aber
kann auch sein,
vielleicht kommt er aus
weiß
dem
nicht.
Leistungsloch heraus.
Ja, könnte es sogar sein, weiß nicht, dass rechts außen vielleicht mal gewechselt wird, dass Benny Gesselber vielleicht nicht spielt. Könnte das
Ja,
sein?
weiß ich
Na, war es denn
nicht.
Amade oder?
Ja.
Also ich fand Kessler auf jeden Fall gegen 18, also München kein gutes Spiel gemacht.
Ne.
Von daher wäre es vielleicht aber so, wenn man es über die ganze Saison sieht und jetzt ja nicht wieder nur das eine Spiel als Anlasspunkt nehmen möchte, würde ich ihn schon später spielen lassen, aber
Aber er hat ja We Antwerpen hat der Wechsel angekündigt, also.
ja, das stimmt, ja.
Ja. Ich hoffe nur, dass er Fesisch im Tor ist. Ich habe das schon so öfter mal gelesen, dass da, dass manche sich über Fesisch beschwert haben. Ich habe
Das
keine
glaube
Ahnung
ich auch.
warum. Fesisch
Ja,
wurde auch beim
auch keine
Spiel
Ahnung.
in München mit Bechern beworfen nach dem vierten Tor.
Was?
Ja, da gab es auch eine kleine
Ach so.
Prügelei im Block.
Ah, das war, glaube ich, nicht wahrscheinlich eher genereller Frust, denn der ging, glaube ich, nicht um
Ja,
Fesisch.
naja, aber
Ja.
Fesisch fast, also es waren, ja, naja, es wirkte schon sehr zielgerichtet.
Also
Also
ein Typ
anlässlich,
hat,
aber
als
nicht.
die Mannschaft nach dem Spiel zu den Fans kam, um noch, sich zu bedanken, hat ein Typ auf jeden Fall Jasmin Fesic skandiert alleine.
Ja, das habe ich auch gehört.
Also
Also,
Liebe.
ich habe das öfter auch schon woanders gelesen, dass er irgendwie zu langsam ist. Ich fand ja eigentlich, wenn war er der beste Braunschweiger für mich. Er hat ja auch mal
Also ich
gute
glaube,
Dinger
auf der
gehalten.
Position haben wir keinen Bedarf.
Nee.
Oh Gott.
Nee.
Aber auf einmal Roman Bierjukow kommt aus Burghausen oder wo er jetzt ist, zurück vom Probetraining und kommt gleich in die Startelf oder
Ja.
so.
Aber ich hoffe nicht, dass man sich da noch eine Position irgendwie aufmacht. Ne?
Ja, nee, also ich denke,
Aber
da
würde es
müssen
euch
sich ja.
wundern in der jetzigen Situation, dass man dann noch
Nein,
so einen scheiß
tatsächlich.
Kriegsschauplatz aufmacht?
Also es gab sicherlich Situationen, in denen es mich weniger gewundert hätte in den letzten Jahren bei Eintracht, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen, nein. Also das wäre dann, nee, also gerade dadurch, dass es jetzt so unruhig wurde, glaube ich noch einmal weniger, dass er das machen würde. Weil er das ja auch anders schnell auch mitkriegt.
Aber wir müssen dann denken, nicht, wir müssen die jungen Spieler unterstützen.
Ja.
Also
Genau.
denkt dran,
Da müssen
die
wir
jungen
alle
Spieler, die wir gerade aufgezählt haben.
auf die Haupttribüne hinter die Auswechselbank und da. Ja, ich, also wirklich, wer ist denn jung dann? Das heißt, Biancardi ist relativ jung oder ist jung? Dann vielleicht, wenn
Ja,
Wiebe spielt vielleicht noch. Becker, wenn er spielt. Weiß nicht,
Wiebe
ob
ist
man
auch
Zijewski noch.
25, ne? Wiebe wird mit
Ja.
26
Aber unser
übernächsten
Durchschnitt, also
Mal.
ich glaube, in München hatten wir einen Schnitt von 27,5 Jahren oder so,
Ja.
also ja. Unterdurchschnittlich jung.
Wahrscheinlich, vielleicht war er zweitjüngste Spieler sogar in der Startaufstellung oder so. Ich glaube sogar wirklich. Jünger war es nur
Biancardi.
Biancardi und, ah ne, Kanza, Ziegler und Kieski noch immer.
Ist im Kanal noch, ja.
Die Abwehr ist jung.
Ja.
Außer Kessel und Fesic. Ja. Die Abwehr ist wirklich so der jüngere Bereich, eher.
Zentrale Mittelfeld ist halt Methusalem-Zone, ne, und im Sturm haben wir auch. Ja.
Ja. Ja. Ja, ne, also Stürmer sind auch alle 28 oder älter, wenn Otto nicht mehr dazu zählt.
Wenn du
Ja,
siehst,
dann.
dass der 34-jährige Sascha Mölders noch abreißt, Bei dem ist es auch nur Terz,
gegen Eintracht treffen haben die anderen Spieler ja auch.
Ja.
Das konnten die ja auch. Also.
Ja. Nee, aber ansonsten würde ich sagen, gegen Jena versuchen wir lange im Spiel zu bleiben und am Ende versuchen wir dann Lucky Punch zu
setzen. Ergebnis halten.
Also 90 Minuten Verwaltung und danach viel Zeit gucken wir, ob es mit dem Lucky Punch irgendwie klappt.
Das hat Eintracht aber einmal gemacht gegen Duisburg. Da haben sie irgendwie so ganz lange 0-0 gestanden und irgendwie noch 3-0 gewonnen in den letzten 10 Minuten.
Ja, 2012-13 haben wir ja genau in der 80. hat Fitzel das 1-0 gemacht. Und dann.
Ich finde, sein einziges Tor, das da aus dem Meter entstanden ist, gefühlt. Und der
Fallrückzieher-Tor gegen
Karl. Und der Fallrückzieher, ja.
Und gegen Paderborn hat er mal in 2009 oder so schon ein geiles Tor mal nach einem Solo oder so gemacht, ja. Die Älteren erinnern sich vielleicht auch noch. Aber ja. Ne, da, ja, stimmt, ja, da spielt gegen Duisburg, glaube ich, englische Woche, irgendwie Mittwochabend oder so, und dann, ja. Da damals aufgestiegen. Aber, ich glaube, über MSV Duisburg gibt's dann in der nächsten Folge dann noch mehr zu quatschen.
Ja. Ach, das ist ja schon Freitagabend.
Ja.
Ungünstig.
Ja.
Auch so früh, ne, 19 Uhr oder sowas, ist Freitagabend.
Mhm. Ja, damit die Leute dann hinterher noch brav Bundesliga gucken können.
Mhm. Damit man auch garantiert nicht nach der Arbeit noch dahin kommen kann. Und wenn es eines der näheren Auswärtsspiele ist.
Ja, trotzdem, wenn du nach Duisburg bist du 3 Stunden gerade mit Feierabendverkehr im Ruhrgebiet und so, bist du, eigentlich solltest du da 4 Stunden einkalkulieren im Normalfall.
Ja, wenn du vor allem, ja, entweder musst du früh losfahren und verbringst die Zeit noch im schönen Duisburg.
Ja.
Oder, ja.
Ja. Naja. Und ich bin gespannt auf Samstag. Ich weiß nicht. Es kann alles dann vorbei sein. Wenn wir das verlieren sollten, dann können wir uns auf die nächste Saison konzentrieren.
Das ist ganz merkwürdig. Also bei mir ist es so, ich hatte gegen München ganz schlechtes Gefühl und jetzt habe ich ganz gutes Gefühl.
Ich habe gar kein Gefühl mehr. Ich habe aller Gefühle beraubt.
Alles klar. Keine Gefühle mehr.
Also wenn gegen Jena habe ich eigentlich, weiß ich gar nicht, was ich denken soll, weil eigentlich du kannst gegen Jena gar nicht gewinnen eigentlich. Das ist eigentlich, also, das ist genau das Spiel, was seit Jahren nicht gut läuft. Gegen einen abgeschlagenen Letzten, der eigentlich gar nichts hinkriegt und Eintracht muss unbedingt gewinnen.
Wenn du es so sagst, dann habe ich auch kein gutes Gefühl mehr.
Das spricht alles dagegen eigentlich.
Danke, Kevin. Ich hatte ein gutes Gefühl, bis du gerade das Wort zergriffen hast. Und jetzt habe ich kein gutes Gefühl mehr. Ja.
Ja, das ist ein anderes Gefühl.
Ich wollte positiv mal sein. Ich sage, wir tippen ja bestimmt gleich, ne? Oder haben wir schon getippt? Ja. Weiß ich nicht.
Nee.
Ich sage 2-1.
Ich sage 3-0. Das war mehr der Wunsch der Fahrer des Gedanken.
Ich sage 3-2.
Ich sage 2-0. Das ist einfach, weil ich glaube, dass jeder jetzt gerade mit der Heimniederlage gegen Münster wirklich vielleicht ein bisschen gebrochen ist oder so. Also, dass wir
haben 9 Abwehrschiff geholt.
Die sind einfach nicht gut. Und die haben jetzt auch, es wird nicht so, als würden sie mit aufhören aus der Winterpause kommen. Ich glaube nicht, dass Eintracht da gewinnt, weil Eintracht da jetzt auf einmal Rasenballett in allerbester Güte aufs Rasenviereck zaubert, sondern weil Jena einfach auch nicht gut ist, wird zu Hause spielen und ein durchschnittliches Team dann einfach ein schlechtes Team schlägt.
Was vielleicht noch interessant ist, Jena hat heute Eintracht Zulu verpflichtet. Ich gehe nicht davon aus, dass er spielt. Aber so schlecht wie jeder bisher gespielt hat, ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, wenn er doch trotzdem spielt. Kann ja sein, dass dann so, ja, sowieso egal ist.
Wir werden sehen und uns Samstagabend wieder aufregen.
Aber was ich auch noch sagen wollte, wir haben jetzt 30 Tage lang in der Winterpause nicht die bösen Wörter gehört. Mal schauen, wie oft wir das morgen hören.
Auflösung in beiderseitigem Einvernehmen.
Ja, also entweder kommt es morgen gleich dann so 4-mal oder.
Ja. Ademi, Taro, wer wäre noch?
Schlüter,
Burger.
Goden, Laie wurde aufgelöst.
Burger.
Becker, Burmeister.
Ja, Jasmin Faeses beendet doch die Karriere. Auf einmal.
Aber Fitzner macht noch ein Jahr.
Ja. Wir haben Verträge mit allen Spielern über 32 verlängert.
Außer wir sehen den Zug und Fitzner verlängert.
Ja. Für 10 Jahre, 10 Jahresvertrag.
Ja. Der neue Totti.
Elfmeter-Klausel. Gehalt gibt's nur bei verhandelten Elfmeter.
Die blau-gelbe Apokalypse, ey. Alles brennt langsam nieder.
Ist eher der graue Panther, aber.
Gut, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Martin muss los. Ich muss noch, muss noch zur Arbeit und das vielleicht noch bearbeiten und gleich hochstellen, damit er noch genug Zeit vor dem Spiel hat, das zu hören. Geschichte gibt's dann in der nächsten Woche wieder. Mhm. Und wir hoffen, dass wir nächste Woche etwas bessere Laune haben oder etwas optimistischer in die Zukunft gucken können.
Europapokal.
Jena ja ehemaliger Europapokal-Finalist, also wenn wir die schlagen, gönnen wir quasi zu der kontinentalen Spitze.
Das sowieso.
Das gehören wir aber jetzt schon.
Immer.
Gut, dann habt noch eine schöne Restwoche, schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ciao.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Wie dieser Gesang immer passt zur Zeit. Also eigentlich unschön, dass er immer passt zur Zeit.
Wenn wer aufstehen würde, dann schon.
Ja, dann ja. Aber schön, dass er dann auch spielen könnte, wenn es eigentlich nicht passt.